Also manchmal ist es überhaupt nicht Spaß. Manchmal müssen wir echt Sachen erleben, erdulden, die sind nicht so toll. Und ich finde, es gibt auch Gefahren, ja, denen wir ausgesetzt sind. Und ich finde, es ist eigentlich eine gute Vorbereitung auf das, was ich sagen möchte. Das Thema der Predigt, jetzt muss ich hier das nächste technische Problem. Play, oder? Ah, das ist ja sagenhaft. Also, es geht um Hebräer 12, Vers 2. Lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Das ist, also ja, die Frage jetzt, Vorbemerkung, warum stehe ich jetzt schon hier? Was mache ich denn da eigentlich? Also ich sehe mich nicht als der Checker, der alles am besten kann, der mordsmäßige Bibelkenntnisse hat. Wieso bin ich jetzt eigentlich hier? Die Frage darf man ja stellen, ist berechtigt. Also mir geht es in den letzten Jahren immer so, wenn ich ein Kapitel aus der Bibel lese, dann gibt es so einen Satz und der bleibt da irgendwie hängen. Ich weiß nicht, ob ihr das Phänomen kennt. Da lese ich ein ganzes Kapitel, das passiert auch nicht immer, ja, das passiert dann. Dann lese ich einen so einen Satz und der beschäftigt mich. Dann nicht nur Tage, der kann mich Wochen und Monate beschäftigen. Und das ist eigentlich der Grund, warum ich jetzt hier stehe. Ich möchte euch daran teilhaben lassen. Ich habe mir da Gedanken drüber gemacht und hoffe, dass es für euch einen Nährwert hat. Ja. So, wie gesagt, es geht um Hebräer 12, Vers 2. Da ist es natürlich auch immer interessant zu wissen, also bei diesem Aufsehen auf Jesus, ja, in welchem Zusammenhang steht denn das da? Und wenn man jetzt diese kleine Mini-Bibel hier aufschlägt, dann ist bei Hebräer 11, geht es unter der Überschrift Glaubenszeugen des Alten Bundes, geht es um alle großen Persönlichkeiten des Alten Testaments, also Sarah, Abraham, Isaak, Mose und wie sie alle heißen. Es wird auch immer kurz beschrieben, so in ein, zwei Sätzen, was die so alles gemacht haben, warum die so toll sind. Und dann geht es weiter, Kapitel 12, Überschrift in meiner, das ist also eine neue Luther-Übersetzung, Erziehung im Glauben. Das passt eigentlich ganz gut zu dem, was im offenen Mikrofon kommt, Erziehung im Glauben. Wir sollen ja lernen, wir sollen uns weiterentwickeln und da passt es. Ja, wie soll denn das gehen? Ich lese es gerade mal vor, Kapitel 12, Erziehung im Glauben. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Lasst uns ablegen die Sünde, die uns fesseln will und alles, was uns beschwert. Und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns aufgetragen ist. Und jetzt kommt eben der entscheidende Satz, wobei wir auf den Anfänger und Vollender des Glaubens, Jesus, sehen. Aufsehen auf Jesus. So, jetzt könnte man natürlich sagen, Aufsehen auf Jesus, ja, wie kann ich mir das vorstellen? Ja, also das ist schon fast, das geht schon leicht in Richtung Karikatur. Ich denke, den meisten hier drin ist klar, da ist nicht so eine Wolke und da steht der Jesus drauf und der gibt uns dann Anweisungen, wie das zu tun hat. Hätten wir vielleicht manchmal gern, ist aber nicht so. Ich sage das jetzt mal so, weil es tatsächlich, also ich hatte jetzt im Urlaub, in Pfingstferien ein Gespräch mit einem, der es gar nicht mit Jesus hatte oder mit dem Glauben. Und es ist unfassbar, an was für Dingen man scheitern kann. Also man liest sowas, Aufsehen auf Jesus, und dann hat man ein Argument, warum das Ganze ein rechter Blödsinn ist. Ja. Das ist aber nicht so, weil die Bibel sieht das alles ein bisschen anders. Ja. Also es gibt, das Ganze geht in Richtung Beziehung. Es ist im übertragenen Sinn. Es ist nicht wörtlich so, wie ich jetzt den Markus zum Beispiel sehe. Also zum Beispiel eins weiß ich, dass ich blind war und nun sehend geworden bin. Johannes 9, Vers 25. Oder wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Das ist immer alles, muss man sich überlegen, wie ist denn das eigentlich gemeint? Ja, jetzt gibt es da mehrere Fragen, wenn wir uns das überlegen, Aufsehen auf Jesus. Frage 1, wann? Und Frage 2, wie? Zur Frage 1, wann? Ich meine, wann gehen wir zu Gott? Was die meisten machen, wenn uns das Wasser bis zum Hals steht. Wenn wir richtig dicke Probleme haben. Wir haben gesundheitliche Probleme, kein Arzt kann uns helfen, da weiß keiner so richtig. In der Ehe kriselt's, ich weiß nicht, wie ich da rauskommen soll, ich habe meinen Job verloren, finanziell, überall klemmt's, dann laufen wir zu Jesus. Ist auch in Ordnung, denke ich. Wir sollten uns meiner Ansicht nach, das ist so, was ich manchmal so auch ein bisschen beobachte, wir sollten uns davor hüten, Gott so als Wunschautomat, ja, den Schöpfer der Welt als Wunschautomat, das ist schon, Das sollte man, glaube ich, nicht machen. Ja? Wenn das Thema dann fertig ist, dann steckt man wieder in die Schublade, machen zu. Und dann machen wir wieder unser Ding. Das ist nicht so. Ja? Also klar, das ist naheliegend. Wenn wir Probleme haben, das machen wir. Es gibt auch andere Situationen. Ich will das mal in einem Beispiel von mir selber erzählen. Persönliches Erlebnis. Ich bin bekanntermaßen Lehrer. Und ich laufe da so über den Gang vorbei an der Sekretärin und ich sehe, wie die Sekretärin eine Schülerin nach allen Regeln der Kunst zur Schnecke macht. Ja, also die kriegt die volle Breitseite, die Schülerin. Sekretärin wird immer größer, Schülerin wird immer kleiner, ist auch der Sprache nicht mächtig. Und ich ärgere mich auch gerade über die Öffnungszeiten vom Sekretariat. Ich weiß aber nicht, worum es geht. Ich laufe nur so vorbei. Und was mache ich? Ich gehe ins Lehrerzimmer und läster erstmal ordentlich über die Sekretärin. So. Kurze Zeit, also mich hat jetzt niemand irgendwie da zurechtgewiesen und gesagt, das kannst du doch nicht machen. Ich bin also selber drauf gekommen, dass Gosch wieder schneller war als das Hirn, ja, und dass ich da vorschnell was gesagt habe und dass es eigentlich nicht so richtig toll war, was ich da gemacht habe. Ja, ich habe also praktisch die ganze Person von dieser Sekretärin, mit der ich über Jahre gute Erfahrungen gemacht habe, also zuverlässig, hilfsbereit, fleißig, da kann man wirklich viel Positives sagen, freundlich. Das habe ich jetzt an diesem einen Ding habe ich es festgemacht und da habe ich jetzt dann gemeint, jetzt müsste ich menschlich lästern. Ich habe das, wie gesagt, dann auch selber in kürzester Zeit danach hat es bei mir geklingelt, Mensch, was hättest du eigentlich besser wissen müssen? War jetzt nicht so toll, was du da gemacht hast. Ja? Aber auch in so Momenten denke ich, Aufsehen auf Jesus zur Frage, wann. Ja? Auch wenn wir es mal so richtig verbockt haben, finde ich, kann man sagen, ja. Und das ist das Schöne, dass wir das auch dürfen. Also wir sind nicht ein für alle mal unten durch, nur weil wir mal einen richtig soliden Bock geschossen haben. Ja, es gibt auch andere Situationen. Ja, ich finde, Situationen sind wichtig, dass man das auch mal emotional aufnimmt. Ich hatte vor vielleicht 2 Monaten die Situation, dass eine Person aus meinem Umfeld einen Wahnsinnserfolg hatte. Das war richtig phänomenal. Das hat alles besser geklappt, als man dachte. Stand in der Zeitung, jeder wusste, die Person ist dafür verantwortlich und das hat geklappt, sagenhaft. Und da ich das der Person gegönnt habe, weil ich habe ja gesehen, die hat dafür hart gearbeitet, bin ich dann hingegangen und habe das wirklich aufrichtig gesagt, ich gratuliere dir zu deinem Erfolg, das war super. Und dann habe ich gemerkt, die Person hat über dieser Situation völlig die Bodenhaftung verloren. Also aus dieser Situation hat die Person abgeleitet, ich bin der Größte, Schönste und Tollste. Es gibt Menschen, die können, vor allem wenn sie sehr viel Erfolg haben und häufig Erfolg, die können damit nicht umgehen. Ja? Also auch das ist eigentlich was, Aufsehen auf Jesus. Weil die Sache ist eigentlich die, finde ich, dass wir weggehen aus dieser Situation, in der wir gerade sind, die uns so total absorbiert und mal einen Schritt zurück machen. Das ist, glaube ich, so der Schlüssel von der ganzen Geschichte. Also wenn wir, jetzt kommt das Highlight, ja, wie kriege ich das hin? Gar nicht. Anderes Zeichen. Also hier ist es. Lasst uns wegsehen von unseren Sorgen und Nöten. Wegsehen von unseren Verdiensten. Und auch von unseren Versäumnissen und Schulden auf Jesus. Also mal so ganz platt formuliert, wann sollen wir denn jetzt auf ihn gucken? Im Idealfall immer. Ich weiß, das geht bei mir auch nicht so richtig. Ja? Ich rede jetzt von einem Ideal. Ich habe vorher gesagt, ich bin nicht der, der es drauf hat. Ja? Das sage ich mal so platt. Ja? Die nächste Frage, wie soll denn das gehen? Mit dem Aufsehen auf Jesus. Also mit der Wolke, das haben wir schon erkannt, das war es nicht. Aber die Frage ist, brauchen wir einen Jesus, der uns immer sagt, was wir tun müssen? Wir wissen doch schon ziemlich viel. Wir haben das Alte Testament, wir haben das Neue Testament, wir haben die 10 Gebote als Beispiel. Ja, wir wissen doch ganz genau, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht Ehe brechen, sollst keinen umbringen, es steht doch alles da. Brauchen wir denn jetzt den Jesus, dass uns sagt, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen, wenn wir das doch schon wissen müssten? Also normalerweise müsste man das doch hinkriegen. Und für die, die es jetzt noch ein bisschen detaillierter brauchen, ja, Also ich nehme mich da, wie gesagt, nicht aus. Ich sage nicht, ich bin der, der es weiß. Nehmen wir mal das Beispiel mit der Sekretärin. Also es gibt ja so Sätze, die ich faszinierend finde. Zum Beispiel Markus 10, Vers 21. Das ist diese Geschichte von dem reichen Jüngling, der kommt zum Jesus. Und es steht nur da auch wieder ein Satz. Jesus sah ihn an, gewann ihn lieb und sprach. Das finde ich sagenhaft. Ja? Er sah ihn an, gewann ihn lieb und sprach. Wenn wir das berücksichtigen, da haben wir schon wieder eine detaillierte Erklärung, wie sollen wir es denn tun? Also, Beispiel jetzt mit der Sekretärin, habe ich sie angesehen? Nee, wusste gar nicht, worum es geht. Lieb gewonnen kann man nicht sagen, gesprochen habe ich, ja, aber nicht mit ihr, sondern woanders. Also das war, könnte man sich überlegen, ja. Also auch dieses Aufsehen auf Jesus ist auch interessant. Es gibt in anderen Übersetzungen die Übersetzung Wegsehen auf Jesus. Also Wegsehen von dem, wo ich gerade bin, auf Jesus, dass ich mal einen Schritt zurück mache. Ja? Es wäre mal ein interessantes Experiment, wenn man das nächste Mal Zoff hat mit jemandem, der einem nahe steht, dass man wegsieht davon, dass die Person einfach nicht verstehen will, dass ich recht habe, sondern auf Jesus sehen. Ja? Wegsehen auf Jesus und dann, wie war das? Markus 10, Vers 21, der Hammervers, sah ihn an, gewann ihn lieb und sprach. Ja, das. Vielleicht ändert sich dann der Spielverlauf, vielleicht ist dann mal was anders. Ist ein Gedanke, der ist als, wäre mal ein Versuch wert. Mal gucken, was passiert. Ja? Ich weiß aus eigener Erfahrung, ich habe schon gesagt, ja. Was wir jetzt ja alle ganz gerne haben, ist so die persönliche, der persönliche Hinweis. Vielleicht haben wir auch Angst davor, aber so Jesus auf der Wolke und der sagt uns, mach das. Ja. Die Frage ist, wie kriegen wir jetzt das hin? Wie geht denn überhaupt so eine Kommunikation? Das ist wie in einer anderen Beziehung auch. Ich muss einfach achtsam sein. Ich muss einfach zuhören. So primitiv wie das ist. Wenn ich wissen will, warum ist denn die Person gerade so mies drauf, was ist denn da los, dann muss ich halt mal zuhören. Es ist jetzt keine riesenkomplizierte Sache. Und letztes Jahr war ich im Pfälzer Wald an so einem See, Camping, ja, und ich bin da in so einem ganz billigen, Sebastian kennt ihn, Campingstuhl gesessen. Da war nichts Dolles. Es war so eine schöne, warme Temperatur. Ich habe da auf den See geguckt, habe den Tieren zugeguckt und ich war total entspannt, total achtsam, total hier in der Situation und war aufnahmefähig. Und das ist auch dieses Zuhören, ja. Also Vorbilder aus der Bibel, der Jakob zum Beispiel auf der Flucht vor Esau. Also Situation war ja die, der Jakob hat den Esau ausgetrickst, es ging ums Erstgeburtsrecht, es ging um ein Linsengericht und der Jakob hatte zu Recht Angst, und zwar Angst um sein Leben. Er war dann auf der Flucht, er war allein auf der Flucht, das war auch bestimmt nicht höchst komfortabel und er ist dann, steht in der Bibel, hat er geschlafen, irgendwo auf der Flucht, hat den großen Kieselstein als Kopfkissen, hört sich auch nicht komfortabel an. Und dann hatte er diesen Traum von der Himmelsleiter. Aber er war, denke ich, er war achtsam, er war einfach da, er hat mal zugehört. Ja. Nächstes Beispiel, der Elia. Der Elia, das war auch so eine Geschichte, wo es eigentlich um Zuhören geht. Die Situation war die, der Elia hat große Taten vollbracht, und die Königin Isabel, die Gegenspielerin, hat ihm nach dem Leben getrachtet. Er war auf der Flucht. Es ging um sein Leben. Und er hatte dann auch so einen quasi Burnout, würde man heute sagen, und war in dieser Höhle. Und dann gab es alle Arten von Naturgewalten, also Erdbeben, Sturm und so weiter. Und wo war Gott drin? Im Säuseln. Ja? Und Gott zieht vorbei im Säuseln, steht in meiner Übersetzung. Und um dieses Säuseln wahrzunehmen, muss man zuhören. Da muss man einfach auf Empfang sein. Und sonst, ich meine, das Erdbeben und so, das kriegen wir alle mit. Aber das Säuseln, da muss man zuhören. Wie ist denn das mit Samuel? Also Samuel ist diese Geschichte, also erstmals die Stimme Gottes hört. 1. Samuel 3, Vers 8. Ich habe ja immer jeweils die entsprechenden Bibelstellen hingeschrieben. Samuel hört irgendwie eine Stimme. Irgendeiner sagt er immer Samuel. Und dann geht er zu seinem Mentor und sagt dem das. Also ich höre da immer eine Stimme, ich weiß auch nicht. Und der Mentor, dem dämmert irgendwann, dass Gott dem Samuel was mitteilen möchte. Und was sagt dann Samuel? Ich weiß nicht die genaue Übersetzung. Er sagt irgendwie, hier bin ich, ich höre. Ja, das ist, ich bin jetzt auf Empfang, ich höre jetzt einmal zu. So, wie gesagt, Gott muss nicht immer mit uns kommunizieren. Wir wissen ja schon ziemlich viel oder sollten es wissen. Aber manchmal, wenn wir lernresistent sind oder er uns irgendwas mitteilen muss, dann vielleicht schon, ja. Eigenes Beispiel, wie kann das ablaufen? Das ist auch interessant, ja. Wie geht denn sowas? So wie ich es erlebt habe. Ich fahre jetzt ungefähr seit knapp 20 Jahren immer die gleiche Strecke zur Arbeit. Und dann fahre ich da an Hochdorf vorbei. Jeder weiß, Hochdorf, der Bahnhof, der ist wirklich ganz weit draußen. Da ist weit und breit nichts außer einem Bahnhof. Und dann, während ich da so fahre, also gerade, was ist denn gerade aktuell, diese Ukraine-Situation mit den Flüchtlingen. Und ich habe in meinem direkten Umfeld einen unheimlichen Hype um diese Hilfsbereitschaft mitbekommen. Nicht, dass ich gegen Helfen bin, ich finde es wichtig und sinnvoll, man sollte wirklich den Menschen helfen, also unabhängig von Herkunft, Hautfarbe und so weiter, da bin ich auf jeden Fall dafür, aber woran ich mich wieder in meinem Gedankenkarussell, wir müssen ja immer gucken, was wir für ein Zeug zusammendenken, wenn der Tag lang ist, wo ich mich in meinem Gedankenkarussell dran gestört habe, war so dieses, schau mal, wie toll ich bin. So diese Selbstbeweihräucherung, das ist mir wirklich auf den Keks gegangen. Und da denke ich da so vor mich hin und reg mich da wieder so auf. Und ich fahre am Hochdorfer Bahnhof vorbei und dann steht da einer, hält einen Daumen raus. Und ich fahre 10 Meter weiter, denke dann, na komm, nimmst den mit. Ich habe noch nie einen mitgenommen. Ja? Ich fahre diese Strecke jetzt seit fast 20 Jahren. Aber nicht, weil ich nie jemanden mitnehmen würde, da ist einfach keiner. Also ich habe noch nie einen mitgenommen und steigt ein, die Person, ja, und wie gesagt, ich denke gerade diese Geschichte da mit der Ukraine, ihr erinnert euch, und ich habe den auch gesehen, also noch, und so einen würde ich gleich zweimal mitnehmen, nicht mitnehmen, ja, das ist also, sah ziemlich runtergekommen aus, Bartstoppeln, so ein bisschen schäbig gekleidet, so ein schlampeliger Rucksack und so, und ganz dunkler Typ, also, ich würde mal sagen, so was, Türke, Araber, irgendwie sowas, sehr, sehr dunkler Teint. Und die Person macht die Tür auf und man kann ihn auch riechen. Ich sage, gut, komm, steig ein. Und dann spricht mich die Person in ziemlich gutem Englisch an. Das hat mich schon mal irritiert. Wieso kann der so gut Englisch? Und erzählt mir, ja, er kommt aus der Ukraine, er ist ein Flüchtling aus Kiew. Aha. Also der sah nicht aus wie ein Flüchtling aus Kiew. Ja, beachte das Äußere. Und dann erzählt er weiter, ja, also das ist bei mir so, also es war ein total extrovertierter Typ, der hat mir sein ganzes Leben in 5 Minuten erzählt. Er erzählt dann weiter, ja, also ich komme eigentlich aus der Gegend von Armenien, ich bin Armenier, und dann hat er genau da gelebt, wo der Krieg war zwischen Armenien und Aserbaidschan. Und da ist er geflüchtet nach Kiew. Und dann kam er vom Regen in die Traufe. Und jetzt ist er von Kiew nach Deutschland geflüchtet. Und dann hat er mir wirklich sein ganzes Leid erzählt. Er war in Straßburg und er weiß nicht, wo er hin soll. Er will jetzt zu seiner Frau und seinem 6 Monate alten Säugling nach Haigerloch. Und er hat mir erzählt von den Traumata seiner Frau, von den Ängsten, die die Frau hatte, dass sie also wirklich, da gibt es auslösende Ereignisse, die er mir beschrieben hat, wo die Frau sagen wir mal, so reagiert, wie ein normaler Mensch nicht reagiert, ja, weil sie einfach, die war einfach traumatisiert aus der Situation. Und er hat sich halt, ja, wie man eigentlich sagen muss, wie sich's für einen anständigen Menschen gehört, der hat sich Sorgen um seine Familie gemacht, ja. Und mich hat das total berührt, muss ich sagen. Ich habe dann irgendwie geguckt, wie ich den nach Haigerloch kriege zu seiner Frau, was nicht so einfach war. Ich musste ja zur Arbeit, ich hatte das ja nicht eingeplant, aber es hat dann noch, denke ich, geklappt. Ja, was ist jetzt daran bemerkenswert? Bemerkenswert ist eigentlich daran, wie die Korrektur erfolgt ist. Ja, ich hatte eigentlich den falschen Fokus. Ich war da völlig auf dem falschen Dampfer. Ich hatte nicht den Fokus darauf, da passiert was Gutes, man hilft, sondern ich hatte den Fokus darauf, da tun sich wieder welche Selbstbeweihräuchern. Völlig, völlig falscher Dampfer. Was ist jetzt interessant? Interessant ist, wie war das? Markus 10, Vers 21. Jesus sah ihn an, gewann ihn lieb und sprach. Das ist interessant, ja? Also ich meine, das ist doch mal eine Kritik, wenn man jemanden so kritisiert, dass die Person selber draufkommt, das war jetzt nichts. Also es hätte ja auch andere, man hätte ja auch eine Situation schaffen können, wo sie alle dann mit dem Finger auf mich zeigen und sagen, du herzloser Unmensch. Hätte ja auch, wäre auch möglich, ja. Aber nein, das war ganz anders. Das ist, ich finde, das ist sagenhaft, ja. Jetzt könnte man natürlich sagen, mit dieser Achtsamkeit, ja, also wenn du da immer in den Gottesdienst gehst und die Bibel liest, dann fängt's, ja, dann musst du dich nicht wundern, irgendwann fängt es halt an, wie beim Elia zu säuseln, ja. Da könnte ich jetzt als Gegenargument sagen, man möge sich doch mal die Wahrscheinlichkeiten angucken. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich nie jemanden mitnehme, dass ich gerade da an diese Geschichte mit der Ukraine denke, dass ich dann jemanden mitnehme, den ich sonst überhaupt nicht mitgenommen hätte, der gar nicht aussieht wie ein Ukrainer, der dann auch noch in perfektem Englisch spricht, dass ich mich mit dem unterhalten kann und der dann noch so extrovertiert ist und mir seine ganze Lebensgeschichte erzählt. Das kann man sich mal von den Wahrscheinlichkeiten so überdenken, wie das ist. Ja, also es ist, finde ich, beachtlich. Ja. Natürlich, hinterfragen kann man alles. Ist damit alles gesagt. Also alles super. Wenn ich so frage, wahrscheinlich nicht. Ja. Eins muss uns klar sein in der ganzen Geschichte. Wenn wir uns auf den Glauben einlassen, dann ist unser Handlungsspektrum eingeschränkt. Es gibt Dinge, die dürfen wir nicht mehr machen, wenn wir es ernst nehmen. Also wenn das für uns eine Richtschnur ist, dann dürfen wir manche Dinge einfach nicht mehr tun. Und das müssen wir auf dem Schirm haben. Das ist, meine ich mal, gar nicht einfach. Ja, ich habe mir jetzt zwei so fiktive Geschichten ausgedacht, um das einfach mal plastisch klarzumachen, wo das Problem ist. Also angenommen, ich bin richtig pleite. Also sowas von pleite, das ist unfassbar. Ja, also am Ende des Geldes ist noch furchtbar viel Monat übrig. Ja. Ich bin da heute Morgen zum Gottesdienst gefahren und ich habe für 8 Euro getankt. Weil, nicht weil es Benzin so teuer ist, ich habe nicht mehr. Ich bin blank. Ja. So richtig blank. Und dann laufe ich am Ende vom Gottesdienst als Letzter raus und da vorne, da liegt ein Geldbeutel. Und da sind, gucken 5 so grüne Scheine raus. Also die grünen, das sind die Hunderter für die, die da so... 5 grüne Scheine gucken raus und ich denke mir, Monat ist gerettet. Super. Und dann mache ich den Geldbeutel auf und dann sehe ich, der Geldbeutel, der gehört dem Karle. Und der Karle, das weiß ich, der ist ja bei mir auch im Gottesdienst, ist ein hohes Tier beim Daimler, der kommt mit seinem fetten Daimler angefahren. Letztes Jahr hat er eine Villa geerbt. Der Karle, der hat Geld wie Dreck. Ja? Die 500 Euro, das ist... aus der Portokasse, ja, das ist für den nichts. Aber wenn ich dann aufsehe auf Jesus, dann ist mir klar, ich sollte diesen Geldbeutel und zwar samt den 500 Euro dem Karle zurückgeben. Und das kann auch durchaus so ausgehen, wie es nicht so toll ist. Ja? Es könnte ja sein, ich gebe den Geldbeutel dem Karle. Und der Karle, der zahlt mir keinen Finderlohn, der tut sich nicht mal bedanken, der steckt den einfach ein. Ist möglich. Ich habe keine Gewähr, dass das so ausgeht, wie ich es gern hätte. Kommen wir noch drauf. Ein nächstes fiktives Beispiel. Ja, das ist immer so theoretisch. Ja, theoretisch kann ich alles. Praktisch ist es manchmal ganz schön schwierig, wenn man in der entsprechenden Situation steckt. Stellt euch mal vor, ich arbeite in einer Situation, wo ich zum Beispiel im Außendienst bin oder im Vertrieb, ja, und ich reise von einem Land zum anderen. 3 Wochen China, 2 Wochen USA und ich bin so gut wie nie daheim. Ich habe dann auch noch eine Frau und 3 Kinder und frisch gebaut haben wir auch. Da ist ja gut, dass ich viel verdiene. Ja, ich bin ja da jetzt in diesem Außendienst, wird gut bezahlt, super. Aber natürlich ist es so, die Frau ist total überfordert. Weil wenn ich nie da bin, einer muss es machen, dann ist sie das. Und was ist die Konsequenz? Das wird irgendwann daheim ziemlich unerfreulich. Ja? Die Frau wird irgendwann motzig und es wird irgendwie furchtbar. Und auch da gibt es dann Situationen, wo es mir passieren kann, wenn ich dann, was weiß ich, in dieser Situation bin und ich sitze irgendwie nach Kundenbesuch an so einer Hotelbar und da gibt es dann Menschen, die finden mich toll, die finden mich schön, die finden mich super, dass ich in Versuchungen komme. Und dann ist auch klar, sowohl beim Karle als auch bei der anderen Situation, kein Mensch wird vielleicht was merken, aber es ist nicht in Ordnung. Ich kann das, wenn ich aufsehe auf Jesus, nicht verantworten. Das geht nicht. Das heißt, ich muss dann manche Dinge, auch wenn sie mir keinen Spaß machen, im ersten Schritt tragen. Wie geht das jetzt weiter? Immer das Gleiche. Was bitte? Ah. Wieso klappt das bei dir? Nicht. Ah. Ja, es ist, das kennt, wahrscheinlich kennen es viele, die Geschichte von dem Aloysius. Das ist der Ludwig Thoma, den kennen wahrscheinlich viele, die Älteren werden ihn kennen. Der hat so eine schöne Kurzgeschichte gebracht von einem Münchner im Himmel. Also das Thema habe ich ja nicht erfunden. Ja. Da geht es darum, da ist ein Münchner, der heißt Alois. Und dieser Alois, der lebt irgendwann ab und kommt in den Himmel und ist dort der Engel Aloysius. Und im Himmel angekommen, wird er praktisch damit konfrontiert, was man ja so im Himmel alles machen soll. Ja? Und da ist von 8 Uhr bis 12 Uhr frohlocken. Hört es euch mal an, es ist wirklich lustig. Ab 12 Uhr gibt es Manna und um 13 Uhr kommt die nächste geistliche Übung. Und der Aloysius, der findet das überhaupt nicht toll. Der möchte nämlich das gar nicht, der möchte nicht frohlocken. Und dann wird er irgendwann ziemlich grantig und man kann sich das in dem Hörspiel anhören, wie das dann so ist, wenn so ein Münchner richtig grantig wird. Weil der Münchner, so wie er sich den Himmel vorstellt, der möchte eigentlich ja ein Maß Bier. Der möchte ins Hofbräuhaus, an seinen Stammtisch, an seinem Stammblitz und er möchte ein Moss. Der möchte kein Manna, der möchte Moss. Und danach nochmal eine, ja. Und das ist die Frage, die ja schon der Ludwig Thoma da eigentlich aufwirft, ja. Was wollen wir jetzt eigentlich? Wollen wir jetzt frohlocken oder so shop till you drop, ja? Einkaufen bis zum Umfallen, eintauchen ins pralle Leben. Die Frage, die steht ja dahinter am Ende. Komme ich zu kurz? Wenn ich jetzt, ist Gott eine Spaßbremse? Wenn ich mich darauf einlasse, bin ich dann so freudloser, asketischer Heiliger oder was passiert denn dann? Und ich kenne, das hört sich lustig an, ja, die ganzen Geschichten, aber ich habe schon mehrere Menschen kennengelernt, bei denen war das K.O.-Kriterium. Die haben gesagt, also das lasse ich bleiben, weil dann kann ich das nicht, kann ich das nicht, kann ich das nicht. Mag vielleicht sein, dass das, aber ich habe solche schon genug gekannt, die das so gesehen haben. Das ist dann schon ein Problem. Na, die Frage dahinter ist, kann denn das sein? Ist das so? Ist Gott die Spaßbremse? Wenn ich mich mit dem einlasse, dann darf ich nichts mehr. Oder ist es ein Denkfehler? So, ich habe eigentlich drei richtig triftige Gegenargumente gefunden bei meinem Überlegen. Das eine ist, wenn jetzt Jesus uns so sehr liebt, dass er, obwohl er Gottes Sohn ist, und eigentlich würde man sagen, also Gottes Sohn müsste ja mindestens ein toller Palast sein, wo der wohnt, aber nein, der ist ärmlich jahrelang dadurch das damalige Israel gezogen. Er wusste genau, was wir für Wege sind, oder wenn euch das hilft, ich, ja, hat sich mit den Menschen damals rumgeärgert, wurde dann gefoltert vor seiner Kreuzigung und hat einen elendigen Kreuzigungstod erlebt, erdulden müssen. Wenn der uns so sehr liebt, dass er das macht, dann ist es meiner Ansicht nach von der Logik her ein Denkfehler zu sagen, das macht er, damit er uns nachher mit Frohlocken auf die Nerven gehen kann. Das ist unlogisch. Weil das ist doch ganz normal. Wenn man jemanden wirklich liebt, dann möchte man dem doch nicht mit irgendwelchen Pflichtübungen den letzten Nerv rauben. Der Gedanke ist falsch. Einen anderen Gedanken, den ich dazu habe, den finde ich, also, der beschreibt es eigentlich. Ich sehe irgendwie Gott als so eine Art Schachcomputer. Und zwar ist der Gedanke folgender. Vor vielleicht 30, 40 Jahren war es so, dass ein richtig guter Schachspieler, also so ein Weltmeister oder Großmeister oder wie man die nennt, noch in der Lage war, einen Schachcomputer zu schlagen. Also in dieser Schachpartie hat der Mensch tatsächlich noch gewonnen. Nicht jeder, aber die wirklich Guten, die konnten das. Dann hat man in den letzten Jahrzehnten diese Schachcomputer so perfektioniert, hat in alle Spielzüge alles einprogrammiert, was es so gibt, dass es keinen Menschen mehr auf diesem Planeten gibt, der einen Schachcomputer schlagen kann. Was hat es jetzt mit Gott als Schachcomputer zu tun? Das ist einfach so, wenn ich, der ich ein eher bescheidener Schachspieler bin, an meinem Schachbrett sitze und ich bewege die Figur des Bauern um einen Schritt nach vorne, dann denke ich mir nichts Böses dabei, kann doch nichts passieren. Aber der Schachcomputer, der weiß genau, in 5 oder 6 Zügen werde ich das Spiel verlieren, weil ich jetzt den Bauer einen Schritt nach vorne ziehe. Ich selber überblicke das gar nicht. Und das ist der entscheidende Punkt. Gott denkt nicht an die kurzfristige Geschichte, sondern an das langfristige. Was kommt denn am Ende? Wo kommen wir denn da raus am Ende, wenn wir das machen? Und das meine ich damit, Gott als Schachcomputer. Eine andere Betrachtung, also es ist so, viele Dinge, die ich jetzt so sage, die sind auch außerhalb christlicher Kreise eigentlich Allgemeingut. Ja, das ist nicht, man muss nicht unbedingt Christ sein, um das zu verstehen. Das mit dem Zuhören zum Beispiel, da muss man, kann man auch so verstehen. Aber jetzt dieses Thema mit der unmittelbaren Bedürfnisbefriedigung, darum geht es ja letztlich, wenn ich meine, ich komme zu kurz, wenn ich etwas nicht tun kann. Das haben schon die alten Griechen drüber diskutiert. Also im 4. Jahrhundert vor Christus gab es also auch verschiedene Philosophenschulen, gab unter anderem die Hedonisten und es gab den Sokrates, der, denke ich, namentlich bekannt ist. Und die Hedonisten waren jetzt eine Denkrichtung, jetzt mal ganz stark eingedampft, die haben gesagt, also Hedonismus ist gleich menschliches Handeln ausschließlich motiviert durch den Gewinn von Lust und die Vermeidung von Unlust. Also das ist, dann ist gut. Ja. Ich muss immer so leben, dass ich im Moment einen maximalen Lustgewinn habe und das, was ich nicht so toll finde, das vermeide ich. Und dann gab es auch, das hat dann der Platon, das war ein Schüler von Sokrates, aufgeschrieben, einen bekannten Dialog zwischen einem Herrn Kallikles, das war einer aus dieser Hedonistenschule, und dem Sokrates. Und der Kallikles hat dann gesagt, ja, so, was hältst du denn eigentlich so von unserer Theorie? Und ich denke, der Sokrates hat da leicht süffisant, ironisch geantwortet, ja, dann müsste ja einer, der die Krätze hat, der glücklichste Mensch sein. Weil der, wenn jemand die Krätze hat, dann juckt es ihn. Dann hat er das Bedürfnis, sich zu kratzen. Und dann hat er praktisch die unmittelbare Lustbefriedigung. Ja, dann juckt es ihn woanders. Ja, und dann steht er den ganzen Tag und kratzt sich und muss brutal glücklich sein. Ja. Das ist so die, wie soll ich mal sagen, die eher spöttische Bewertung von der Sache. Aber es gibt auch moderne Experimente, wie zum Beispiel das Marshmallow-Experiment, wer es kennt, wo ganz klar belegt wird, es ist nicht gut, wenn man alles, was man jetzt gerade im Moment haben möchte, sich nimmt. Manchmal ist es besser, man stellt etwas zurück. Diese unmittelbare Lustbefriedigung, die führt am Ende nicht dahin, wo wir hinwollen, ja. Ja, das ist jetzt hier dieser Sokrates, Gott als Spaßbremse. Ich denke, die Frage, also ich habe sie für mich verneint. Ja? Ich sehe das nicht so. Ein anderer interessanter Gedanke, Jesus macht frei. Also dieses Aufsehen auf Jesus, die Überschrift war ja Erziehung im Glauben. Gott möchte, dass wir uns weiterentwickeln. Jesus macht frei. Wie komme ich denn da drauf? Also es ist so, wir Menschen, wir gucken immer irgendwo hin. Wir gucken vielleicht auf den Lehrer, auf den Pfarrer, auf die Medien, auf irgendjemanden gucken wir immer. Auf den Chef im Betrieb, wenn der Chef sagt, Sie sind mein bester Mitarbeiter, ich werde nie wieder so einen tollen Mitarbeiter kriegen, das tut uns gut. Ja, das steigert unser Selbstwertgefühl, das wollen wir haben. Wir wollen, dass unser Selbstwertgefühl ordentlich gepinselt wird, das tut uns gut. Wenn wir aber auf Jesus gucken, also irgendwo gucken wir ja hin, ja? Aber wenn wir auf Jesus gucken, dann sind wir nicht so manipulierbar. Wir gucken in dem Moment, wo wir auf Jesus gucken, nicht auf den Chef oder auf, keine Ahnung, den Lehrer oder wen es sonst noch gibt in unserem Umfeld. Und insofern finde ich, dass Jesus frei macht. Vielleicht als Nebenbemerkung, das ist natürlich auch manchmal nicht so einfach, weil diese Freiheit durch Jesus hat auch schon gerade in totalitären Regimen zu Problemen geführt. Warum mögen denn totalitäre Regime die Christen nicht so arg? Also das hat schon angefangen im Römischen Reich. Der römische Kaiser war eine der Gottheiten. Wenn ich 150 Götter habe, dann kommt halt noch einer dazu. Aber für Christen ist es nicht so einfach. Und man musste diesen Gott opfern. So wie ich gehört habe, ein bisschen Getreide, überm Feuer, nur so auf ein paar Körner. Das kann ich als Christ, habe ich da ein Problem, wenn ich aufsehe auf Jesus. Es ist manchmal schwierig, ja? Oder im Dritten Reich, der Antisemitismus. Wenn man das alles zusammenfasst auf die Formel, die Juden sind unser Unglück, ja, da kann ich als Christ nicht mit. Jesus ist Jude gewesen, aber sowas von Jude. Das war ein direkter Nachfahre von König David. Da kann ich nicht mit. Aber ich denke, wir müssen uns immer überlegen, Gott als Schachspieler, was ist am Ende, was passiert am Ende. Ja? Die interessante Erkenntnis, was ich auch so ein bisschen habe anklingen lassen, immer wenn ich irgendetwas so verstehe, dann steht es schon in der Bibel. Ein bisschen später liest man es in der Bibel. Ist interessant, ja. So, was ist eigentlich jetzt, was haben wir denn eigentlich jetzt gesagt? Also Erkenntnisse. Aufsehen auf Jesus. Wann sollten wir das machen? Na, eigentlich im Idealfall immer, wenn wir es hinkriegen. Was schwer ist, ich sehe es ein. Wie in jeder anderen Beziehung auch. Es hat tatsächlich die Präsentation ein bisschen. Naja, wie in jeder anderen Beziehung auch. Zuhören. Einfach fragen. Weil Jesus, und das ist auch eine Erkenntnis, will mein langfristiges Glück. Nicht das kurzfristige, das langfristige. Und Jesus macht frei, also zusammengefasst, lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Ich hoffe, es war nützlich. Das sollte bei rauskommen. Und führt wohin, ja? So, danke sehr.